Heute gibt es ein bisschen Stoff zum Nachdenken. Und wir werden ein paar spannende Sachen zusammen anschauen. Einsteigen möchte ich mit dieser Frage, kann man die Bibel lesen wie jedes andere Buch? Kann man das? Bibel lesen wie jedes andere Buch? Kann man schon, oder? Aber ich glaube, wenn es darum geht, die Bibel richtig zu verstehen und auch für mich oder für andere gewinnbringend auszulegen, dann gibt es ein paar Regeln, die man kennen sollte. Und vielleicht hast du schon mal das Wort gehört, Hermeneutik. Das ist ein theologisches Fachwort. Bei der Hermeneutik geht es darum, wie, das über die Lehre, wie man die Bibel auslegen kann. Und ganz klar sind wir natürlich auf den Heiligen Geist angewiesen. Aber es gibt ein paar Sachen, die trotzdem wichtig sind und hilfreich sind und uns die Bibel viel näher bringen können, viel gewinnbringender ist, auch für uns selber. Und es ist wirklich ein Unterschied, ob ich die Bibel einfach lese zur persönlichen Erbauung, einfach für mich, so wie ich esse, mein Bauch fülle und Energie bekomme, so kann ich die Bibel lesen. Einfach für mich persönlich. Wenn es aber darum geht, dass wir Entscheidungen fällen im Licht von der Bibel, sei das in der Kindererziehung, sei das für mein eigenes Leben, vielleicht für die Zukunft oder für eine Firma vielleicht, dann braucht es ein bisschen Hermeneutik. Da geht es so ein bisschen über das persönliche Bibellesen raus. Und ich möchte heute mit euch eine Regel anschauen aus der Hermeneutik und sie auf den Schöpfungsbericht anwenden. Einfach mal als Beispiel, dass wir zusammen sehen können, okay, wie ist denn das gedacht. Und eine Regel bei der Auslegung der Bibel besagt, dass die Bibel sich selber auslegt. Also das heisst, wenn ich irgendwo einen Text habe, den ich vielleicht schwer verständlich finde, dann schaue ich vielleicht im ganzen Umfeld vom Wort Gottes, finde ich noch an anderen Orten Sachen, die etwas genau zu dem Thema sagen. Zum Beispiel Parallelstellen. Wer von euch schafft manchmal mit den Parallelstellen? Genau, unten in der Regel so ein bisschen. Oder manchmal auf der Seite, je nach Übersetzung findet man die. Die uns helfen sollten, eine Stelle ein bisschen zu erhellen. Also wir kennen alle das Spannungsfeld zwischen Schöpfung und Evolutionstheorie, oder? Das ist ein alter Hut. Ich glaube, das ist allgemein bekannt. Die Evolutionstheorie, die davon ausgeht, dass sich das Leben auf unserer Erde über Millionen von Jahren entwickelt hat. Und aufgrund von dieser Theorie erscheint natürlich das, was in der Bibel steht und Christen glauben, als eine Fabel. Manchmal auch lächerlich. Und auf der anderen Seite muss ganz klar gesagt werden, und das ist im Wort schon drin, Evolutionstheorie ist nach wie vor eine Theorie. Und ich weiss, und ich kenne das bei mir auch, ganz viele Gläubige stehen da wie zwischen Stuhl und Bank. Und man versucht, die Geschichte zu harmonisieren. Man schaut, ob man nicht den Schöpfungsbericht irgendwie mit der Evolutionstheorie in Einklang bringen. Einfach die Tendenz und der Wunsch, der verständliche Wunsch, das irgendwie zu klären, oder? Wie ist jetzt das genau? Und ich möchte heute eigentlich vor allem eine Facette aus der Schöpfungsgeschichte beleuchten, mit dieser Regel, Bibel leitet die Bibel aus. Und zwar die Frage, hat Gott wirklich nur 7 Tage gebraucht, um die Schöpfung zu machen? Das ist ein grosses Thema, oder? Immer wieder. Weil das steht im Widerspruch zu der Evolutionstheorie und wo sagt, es ist mehrere tausend Jahre gegangen. Und es gibt ja so einen Vers, der immer wieder ins Feld geführt wird. Wir finden im 2. Petrus 3,8 rein. Bei der Diskussion auch unter Gläubigen taucht er immer wieder auf. Da heißt eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde, für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Also, wie wird das aussehen? Einsteigen möchte ich kurz, dass ihr etwas diskutiert zusammen. Ist das genug gross? Ja, das sieht man schön. Und zwar, dass sich jedes überlegt und dass ihr das nacheinander kurz erzählt, ihr müsst es nicht begründen. Noch kurz einander erzählen. A. Findest du, der Schöpfungsbericht ist glaubwürdig? Also im Sinne von, das hat sich wirklich so zugetragen? Das ist A. B. Der Schöpfungsbericht ist nur zum Teil glaubwürdig. Also einiges ist bildlich zu verstehen und das andere hat sich tatsächlich so zugetragen. Das ist B. Und C. Der Schöpfungsbericht ist vor allem bildlich zu verstehen. Das ist eine schöne Geschichte, die uns etwas lehren will. Tönt euch doch kurz, zweites, drittes, viertes zusammen und erzählt einander, was für eine Position ihr dort habt. Gut. Vielleicht. Vielleicht habe ich das eine oder andere mit dieser Frage auch überrascht, weil du vielleicht noch gar nie genau über das nachgedacht hast. Und vielleicht hast du jetzt auch das eine oder andere neben dir überrascht, weil das vielleicht eine andere Meinung hat zu dem. Okay, da wir uns alle mehr oder weniger kennen, lass uns mal schnell schauen, wer hat gefunden, für mich ist A okay. Dann mal aufheben. Wir lieben euch. Alle, die gefunden haben, B ist richtig. Wir lieben euch. Und alle, die finden, C ist richtig, wir lieben euch. Genau. Wir haben es wirklich verschieden gesehen. Und trotzdem wird es noch spannend werden, das kann ich euch versprechen. Also, die Frage ist, ist ein Tag wirklich ein Tag in dieser Schöpfungsgeschichte? Ist das wirklich noch symbolisch zu verstehen? Ist nicht in Wirklichkeit einfach endlose, lange Zeiträume gewesen, wo das entstanden ist? Als ich vor 2-3 Monaten wieder über das nachgedacht habe, da bin ich an einem Spruch hängen geblieben, mit dem Schöpfungsbericht rein, in diesen 7 Tagen, da heisst es, nach jedem Tag hört es gleich auf. Es heisst immer, was heisst das? Es wurde Abend und es wurde Morgen, oder? Also, erster Tag, Gott macht das Licht. Und dann heisst es, es ist Abend geworden und Morgen. Am zweiten Tag, Gott hat Erde und Himmel getrennt. Es ist Abend und Morgen geworden. Dann hat das Festland vom Meer getrennt und Vegetation geschaffen. Und wir lesen, es ist Abend und es ist Morgen geworden. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Am vierten Tag hat Gott Sonne und Mond gemacht. Und dann heisst es auch, und es ist Abend und es ist Morgen geworden. Gott denn das überhaupt? Vorher haben wir die Sonne und den Mond noch nicht gehabt. Das lassen wir einfach mal so stehen. Am fünften Tag, Gott macht alle Meerestiere und alles, was in der Luft fliegt. Und es heisst, es ist Abend geworden und Morgen. Und am sechsten Tag, alle Landtiere und uns Menschen und dort wieder, zum sechsten Mal, es ist Abend geworden und es ist Morgen geworden. Also wie sollen wir aufgrund von so einer Aussage dann über die 1000 Jahre denken? Oder über die langen Zeitabschnitte? Nochmal 2. Petrus 3,8. Das ist ja der Vers, wo dann immer, wie soll ich mal sagen, manchmal habe ich das Gefühl, viele nehmen den Vers und mit dem einfach Diskussion beenden. Oder sie nennen das als Lösung für sich, weil es einfach ist. Eins freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde, für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Lass uns kurz darüber nachdenken, in welchem Zusammenhang dass das geschrieben ist. Das ist ganz wichtig. Wir können den Vers einfach anziehen, um unsere Theologie zu stützen. Wir können aber auch schauen, okay, was ist genau mit dem Vers gemeint? Und die Aussage, dass für Gott ein Tag wie 1000 Jahre ist und umgekehrt, wir finden das erste Mal im Psalm 90, Vers 4 hinein, der steht nicht im Zusammenhang mit der Erschaffung von Himmel und Erde, sondern er drückt die Souveränität von Gott aus. Das ist der erste, meiner Meinung nach, wichtige Gedanke. Und es gibt noch einen ähnlichen Vers im 2. Petrus 3. Nein, das ist eine falsche Bibelstelle. Es hat ja Christen gegeben, die gesagt haben, ja, Jesus hat versprochen, er kommt wieder. Und jetzt ist so viel Zeit vergangen, so viel Wasser der Bach abgelaufen und er ist immer noch nicht gekommen. Ja, kommt er denn überhaupt noch? Schon damals und jetzt sind wir 2000 Jahre später. das war mal eine meiner grossen Glaubenskrisen, die 2 Wochen lang gegangen ist. Da dachte ich, Jesus, ich verstehe das nicht. Du kannst ja nicht verheißen, du kommst bald und du kommst nicht und kommst nicht und kommst nicht, oder? Und dort wird das auch erwähnt mit diesen 1000 Jahren. Und zwar, das Argument oder der Bibelvers, das nachher auflöst, ist eben, dass Gott eine andere Zeitschiene hat. Bei ihm sind zwar 1000 Jahre und ein Tag ist ein Tag, aber da sagt er, hey, ich tue es ja nicht verziehen, ich habe es nicht vergessen, sondern mein Grund ist, dass ich noch nicht gekommen bin, ist, dass möglichst viele Menschen zu Jesus finden. Das ist der Punkt. Also in beiden Fällen geht es nicht darum, die Länge jetzt von den Schöpfungstagen zu relativieren. Darum finde ich auch, kann man den Vers nicht als Argument brauchen, um die Tage aufzulösen, so wie sie uns beschrieben sind im 1. Mose. Sondern sie sagen eher etwas aus über die Dauer von der ursprünglichen Schöpfung. Spannend ist in dem Zusammenhang am 1. Mose 1,14. Das ist auch in diesen Schöpfungstagen drin. Da lesen wir auch ganz interessant, dass Gott gesagt hat, am Himmel sollen Lichter entstehen, wo Tag und Nacht voneinander trennen. Und nach diesen Tagen und nach diesen Lichtern kann man Jahreszeiten bestimmen, Tag und die Jahre. Also wenn man zum Beispiel in der Physik eine Messgröße verwendet, eine Zahl oder eine Einheit, wie zum Beispiel ein Kilometer, ein Kilo, ein Liter, oder was hätten wir noch? Ein Meter. Dann ist natürlich die Frage, wer bestimmt denn, wie lange ein Meter ist? Und wie wird das bestimmt? Dass ein Liter ist. Es hat ja Zeiten gegeben, da ist es nicht in allen Ländern genau gleich gewesen, wie lang das ein Meter ist. Und sobald du dann irgendwie mal ins Ausland gehst, kommst du vielleicht ein Problem über, wenn du merkst, ui, bei denen ist ein Liter nicht ein Liter und das Kilo ist auch nicht das Kilo. Und genau so in der Physik hat Gott eigentlich auch festgelegt, was ein Tag ist. Im Schöpfungsbericht wird erklärt, was ein Tag, was ein Jahr ist. Das sind Zeiteinheiten, wo er gesagt hat, hey, nach denen könnt ihr euch richten. So und so viele Tage sind ein Jahr, so und so viele Tage sind ein Monat. Zeiteinheiten. Gegeben und gemessen durch die Bewegung der Sonne und vom Mond. Eine weitere spannende Entdeckung war, nebst der, es wird Abend und wird Morgen, das sind Stammbäume. Moment, bin da glaube ich irgendwie 1, 2, so. Nein, stimmt. Bist du am Drucken oder ich? Nein. So, Stammbäume. Oder bin ich jetzt da 1, 2 gerutscht? Nein, ich muss schauen. Nein. Okay. Wir haben in der Bibel lückenlose Stammbäume. Und zwar einige. Also wir haben zum Beispiel im 1. Mose, Kapitel 5, einen Stammbaum, der geht von Adam bis Noah. Und wenn ihr schon Stammbäume gelesen habt, heisst ja immer, und Noah wurde so und so alt, und der Henoch wurde so und so alt. Wir haben in der 1. Chronik 6 Kapitel, Kapitel 1 bis 6, wo Stammbäume beschreiben, vom Adam bis zum Saul. Lückenlose Stammbäume. Und im Neuen Testament dann eben auch, und das ist dann eben spannend, wenn ich sage, Bibel leitet Bibeln aus, wenn man auch zu schauen, hey, was wird im Alten Testament erwähnt und was nimmt das Neue Testament auch wieder auf und tut es bestätigen. Da haben wir in Matthäus 1, 1 bis 17 einen Stammbaum von Abraham bis Jesus. Und der Beste finde ich im Lukas, Lukas 3, 23 bis 28, lückenloser Stammbaum von Adam bis Jesus. Dann müsst ihr sagen, die Stammbäume können auch nicht stimmen. Und es gibt wirklich so findige Köpfe, die gerne nachdenken, die finden, es geht nicht alles auf in diesen Stammbäumen. Es geht nicht alles auf. Da hat es so Sachen, die nicht ganz stimmen. Ich bin das einmal gegoogelt, habe das einmal nachgeschaut. Es gibt für die vermeintlichen oder vorhandenen Unstimmigkeiten in den Stammbäumen verblüffend einfache Erklärungen. Und es handelt sich ja nie, dass sie sich um 1000 Jahre verirrt haben oder um 100 Jahre verirrt haben, sondern es sind vielleicht ein paar Jahre oder einzelne Tage. Ganz spannend dazu finde ich die Folie. Wir wissen aus dem 1. Mose 5,3 heraus, dass der Adam 930 Jahre alt geworden ist. Und da könnte man jetzt natürlich auch schon Zweifel anmelden. Sagen, ja, der Adam, woher will denn der wissen, wenn er auf der Erde gekommen ist? Und hat denn der, nachdem er auf der Erde geboren worden ist, geschaffen worden ist, hat denn der jeden Tag ein Kreuzchen gemacht, irgendwann an einem Baum, um das alles zu zählen? Und woher will man das überhaupt wissen? Das sind spannende Fragen. Und gleich frage ich mich manchmal, okay, wo greift auch unser Glaube? Können wir so etwas einfach annehmen oder widerstrebt das unserem Denken, widerstrebt so Sachen unserer Logik, widerstrebt so Sachen der Wissenschaft? Aber wenn man das so nennt, ist er 930 Jahre alt geworden und hat den Vater von Noah noch erlebt. Das ist nämlich der Lamech. Und spannend, was man da auch sieht, nach der Sintflut hat Gott dann gesagt, okay, dass der Mensch so lange lebt, das ist nicht wirklich eine gute Idee. Also, Gott selber bestätigt eigentlich, dass die ersten Menschen unglaublich alt geworden sind. Und er sagt dann irgendwann, jetzt machen wir es ein bisschen anders. Und dann kommt es so zwischen 80 und 120 Jahren. Das tut sich nachher einpendeln. Aber ich finde die Grafik sehr, sehr spannend, weil sie uns ein bisschen vor Augen führt, die ganze Zeitabschnitt. Wer hat wer noch erlebt? Das ist ja auch hochspannend, oder? Also, das heisst, Adam hat dem Vater von Noah noch erzählen aus dieser Zeit im Paradies und ihre Vertreibung. So, das ist das zweite Ding. Und ein drittes Ding, wenn es um die Tage geht, und das ist eigentlich ein außerbiblisches Argument, würde ich jetzt sagen. Ich schaue mir die Hände irgendwie, ich habe das gerade durcheinander gebracht. Das ist der jüdische Kalender. Also, wie gehe ich damit um, dass der Kalender vom Judentum heute das Jahr 5782 zählt? Und wenn wir das anschauen, der jüdische Kalender, der fängt im Jahr 3761 an, geht nach dem Mond und ist nach jüdischem Glauben der Start der Welt gewesen. Ich kann sagen, ja gut, da war ja niemand dabei gewesen von denen. Und trotzdem habe ich gedacht, okay, also Israel ist ja nicht einfach so ein unterentwickeltes Volk, oder? Israel ist Silicon Valley im Osten, die haben mehr Start-ups-Unternehmen wie irgendein Land auf der ganzen Welt. Die haben unglaubliche Innovationen. Also zusammengefasst könnte man sagen, hey, das sind schlaue Leute. Und kann es sein, dass die ihre Jahreszählung auf einer Legende aufgebaut haben? Dass die das wirklich glauben? Kann es sein, dass ein ganzes Volk über Jahrtausende durch so eine Jahreszählung hat? Und am Schluss muss man sagen, hey, das ist ein fertiger Käse und so. Das sind einfach so Gedankenhäppli, wo ich mir wünsche, die würden bei euch wie hängen bleiben. Die tun uns zum Nachdenken anregen, die tun uns ein bisschen beunruhigen vielleicht. Meiner persönlichen Überzeugung lässt sich Evolution und Schöpfungsgeschichte nicht einfach harmonisieren. Das ist mein jetziger Stand. Vielleicht würde ich in einem Jahr ganz etwas anderes darüber sagen, aber nach allem, was ich gelesen habe oder das Gefühl habe, ich habe es verstanden, denke ich, dass das nicht möglich ist. Und interessant ist, es gibt eine Studiengemeinschaft Wort und Wissen, das ist ein Zusammenschluss von Christen aus vorwiegend wissenschaftlichen Berufen, die sich vor allem auch um das Thema kümmern. Also sie finden, das ist nicht möglich, dass man das einfach zusammenbacken kann und einfach selber etwas daraus basteln. Und das andere ist, und da geht es jetzt wieder mehr um die ganze Schöpfungsgeschichte, ich habe gesagt, wenn die Bibel ausleiht, dann ist es manchmal auch wichtig zu schauen, was steht im Alten Testament, wo nimmt Jesus und der Apostel Sachen auf aus dem Alten Testament und auch umgekehrt. Der Bezug zur Schöpfung im Neuen Testament, das wird sowohl von Jesus und von den Aposteln immer wieder bestätigt. Wir finden die Apostelgeschichte 17,24, Hebräer 11,3. Der Adam wird 7-mal erwähnt, Eva 2-mal. Und so ein Gedankenspiel, das ich für mich manchmal noch hatte, ist folgendes. Angenommen, es wären wirklich nicht Tage gewesen im Schöpfungsbericht. Dann musst du eigentlich weiterdenken und sagen, okay, wie ist denn das gewesen mit Adam und Eva? Also wenn der siebte Tag, sage ich jetzt mal, 7000 Jahre gewesen sind, ist es denn gleich so gewesen, dass Gott Erde genommen hat, den ersten Mensch gemacht hat, im Atem eingehaucht hat und der hat Adam geheissen? Oder müssen wir dann nicht auch sagen, nein, das ist irgendwie auch über lange Zeit entstanden? Der Gedanke mutet eigentlich ein bisschen abwegig an, oder? Ich glaube, niemand von euch würde jetzt bestreiten, dass Gott wirklich den ersten Mensch so gemacht hat. Für was brauchen wir denn 1000 Jahre? Das sind einfach so Gedanken, die ich mir manchmal mache. Ich habe nicht, auf vieles auch nicht eine Antwort. Aber es gibt so Sachen, wo ich einfach hängen bleibe. Und es geht mehr darum, euch auch anzuregen, vielleicht selber über so Sachen nachzudenken. Auch wenn ihr die Bibel leset. Nochmal, die Bibel leitet die Bibel aus. Ist der Adam auch einfach über lange Zeit entstanden und die Eva auch? Und vielleicht noch eine letzte Geschichte, die hat jetzt nicht unbedingt mit der Regel von der Hermeneutik zu tun, aber letztens hat mir jemand gesagt, hey, was für eine Rolle spielt es, wenn ich jetzt glaube im Blick auf die Schöpfungsgeschichte? Was für eine Rolle spielt das? Was für Konsequenzen hat das? Das ist doch, hey, lasst uns nicht über das streiten. Amen, machen wir sowieso nicht. Wir streiten nicht über so Sachen. Wir dürfen höchstens angeregt diskutieren. Aber was spielt das für eine Rolle? Was spielt das für eine Rolle für meine Erlösung in Jesus? Du musst sagen, ja, das stimmt. Ich glaube, wenn es um deine Erlösung geht, spielt es nicht so grosse Rolle. Aber trotzdem, das hat mich beunruhigt. Das ist mir wie nachgelaufen. Ich fand, ja, was stimmt. Wieso ist das wichtig? Oder wieso könnte das wichtig sein? Also ich glaube, wenn es um meinen Glauben an Jesus geht, dann ist es vielleicht teilweise wichtig. Aber wenn es um das Gesamtzeugnis der Bibel geht, und das ist ein wesentlicher Punkt, dann hat das sehr wohl Konsequenzen. Es ist eigenartig, dass Bibelkritiker, und da meine ich jetzt nicht aus dem christlichen Lager, vor allem die ersten 11 Kapitel der Bibel komplett in Frage stellen. Und die Frage ist, warum zielen sie auf den Anfang der Bibel, auf die ersten 11 Kapitel? Weil diese Kapitel eigentlich Basis bietet für alles, was man noch geschichtlich in der Bibel nachlesen könnte. Das ist wie der Ausgangspunkt, das ist wie die Quelle von einem Fluss. Und wir können die Quelle in Frage stellen, aber der Fluss ist gleich da. Das ist wie das Fundament von einem Haus. Man kann, glaube ich, die weitere Geschichte in der Bibel, so wie sie uns überliefert ist, nicht verstehen, wenn man nicht überzeugt ist von diesen ersten 11 Kapiteln. Und jetzt, in diesen ersten 11 Kapiteln hat es fundamentale Sachen drin, wo wir eigentlich alle darauf aufbauen. Auch wenn wir jetzt vielleicht sagen, okay, Schöpfungsgeschichte ist vielleicht so passiert. Interessanterweise ist, dass unser Glaube genau gleich darauf aufbaut. Wenn es nämlich um die Schöpfung geht, allgemein, um den Sündenfall, um Sünde, um sicheres Urteil, Notwendigkeit von der Erlösung, die Einführung vom Evangelium, das geht alles zurück auf die ersten Tage und auf den Schöpfungsbericht. Und darum würde ich sagen, diese fundamentale Lehre irgendwie zu ignorieren, die würde eigentlich auch den ganzen Rest der Bibel unverständlich machen. So, das noch so ein paar Müsterli, so ein paar kurze Lichtblicke und so. Jetzt wäre es spannend, wir können die Übung, die wir am Anfang gemacht haben, nochmal machen. Oder Frage A, B, C. Und uns kurz überlegen, bei allem, was ich jetzt gehört habe, hat sich da eine Verschiebung gegeben? Eine feine Verschiebung oder gar keine? Hey, lasst uns das gerade machen. Dann mal kurz zusammenhocken und dann mal darüber reden. bin ich noch genau der gleichen Meinung? Oder es langt schon, oder kann ich sagen, jetzt bin ich aber ein bisschen verunsichert. Oder ich bin überzeugt, oder ich bin felsenfest immer noch gleicher Meinung. Dann nochmal austauschen über da. Okay. Also lass mich mal kurz fragen, wer ist das, was ihr heute gehört habt, leicht verunsichert, mit der Betonung auf Licht? Okay, danke. Gut. Hey, ich bin mit dem, dass die Schöpfungsgeschichte wahr ist, aufgewachsen als Christ. Ich habe mich für Jesus entschieden und in dem Milieu, sage ich jetzt, wenn ich mich bewegt habe, ist das völlig klar gewesen. Und ich kann mich erinnern, ich bin mal total schockiert gewesen, wo eine gläubige Person, die mir nahe gestanden ist, gefunden hat, ja, das kann man verschieden sehen. Ich bin fast aus allen Wolken gefallen. Okay. Also, das ist heute noch, ich glaube heute noch, dass das so ist, wie es in der Bibel steht. Manchmal denke ich, Josef, bist du nicht ein bisschen naiv? Ist das nicht ein bisschen zu einfach? Vielleicht. Ich werde es mal herausfinden, wenn ich vor Jesus stehe. Es wird spannend sein. Vielleicht bin ich ein bisschen naiv gewesen. Vielleicht komme ich auch ein Schulterklopfen über. Vielleicht wird mich Jesus etwas anderes belehren. Vielleicht kann ich dann die Fragen auch gar nicht mehr. Und trotzdem lohnt es sich, über das nachzudenken. Gut, Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du real bist und dass dein Wort real ist. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns hilft, die Fülle von den Gedanken, die in deinem Wort stehen, immer mehr zu verstehen, zu erfassen und dass unser Herz auch überzeugt wird von deinen Worten. Danke, dass du uns alles zur Verfügung gestellt hast und auch Gemeinschaftsgespräche miteinander, Diskussionen. Danke, dass du uns lehrst. Amen. So, du bringst noch die Folie von der Kollekte. Genau, die Kollekte von heute ist für die Mission, für unsere Leute, die draußen sind oder daheim sind. Und dann hat Lukas schon gesagt, jetzt ist Sommerpause. Und wenn das Wetter schön ist, dann treffen wir uns das erste Mal am 14. August in Wiesenhinden. Am 3. Am Samstag, am 3. Danke, Schatz. Samstag, 13. August. Wenn das Wetter schön ist, treffen wir uns im Picknick in Wiesenhinden. Alle Details dazu, wie das läuft, das findet ihr auf der Website und auf unserer App. Sollte das Picknick ins Wasser fallen, ist am Sonntag Gottesdienst. Und sonst nicht. Gut, dann wünsche ich euch gute Zeit in der Cafeteria, kommt gut heim, schöne Sommerzeit und ganz erfrischt dann wieder nach der Sommerferien.